Willkommen zu Busch Baby von Berlin nach Afrika. Dein Podcast, wenn es um Afrika geht. Ob Reiseinspirationen, Mindset oder individuelle Lebensgeschichten, die durch Afrika geprägt wurden. Wenn dich Afrikas Sonnenuntergänge nicht mehr loslassen, dich die Wildnis immer wieder in den Bann zieht, du das Meeresrauschen bei Kapstadt vermisst oder du Inspiration für deine erste Reise suchst, dann bist du bei Busch Baby genau richtig. Also lehn dich zurück, schnapp dir deinen Lieblingsdrink und genieße diese Folge. Schön, dass du hier bist. Ja, herzlich willkommen zu Busch Baby und einer neuen Folge. Heute ein ganz spannendes Interview mit der Michi. Michi treibt es nach Afrika für ein ganz besonderes Thema und nicht um dort zu reisen oder Afrika zu erkunden, sondern für ihre Leidenschaft und zwar die Affen. Und was es damit genau auf sich hat, wie es ja ihren Lebensweg bisher sozusagen beeinflusst hat und was sie alles plant, um diese Leidenschaft ja leben zu können und in ihr tägliches Leben zu integrieren, werden wir heute hören. Ich freue mich, dass du hier bist.
Ich freue mich auch mega, hier zu sein und jetzt ein spannendes, cooles Gespräch mit dir zu führen.
Yay! Sehr cool. Ja, bevor wir erfahren, was hat es mit deiner Affenliebe auf sich und was machst du da genau, wann ist es gestartet, möchte ich dich einmal vorstellen und dir drei Fragen stellen, die dich ja als Person und die Verbindung zu Afrika darstellen. Dein Leben in einer Minute.
Mein Leben in einer Minute. Ich bin Michi, ich bin 24 Jahre jung und ich studiere eigentlich Englisch und Ethik, aber das ist nicht, was mich ausmacht, denn ich bin Tierschützerin für Affen in Afrika und baue da auch gerade meine eigene Tierschutzorganisation auf und das ist auch wirklich mein Leben. Also eigentlich kann ich das genauso in einem Satz sagen, denn mein Leben sind Affen und ja, darum schließt sich der Kreis.
Und was verbindest du mit Afrika?
Mit Afrika verbinde ich schon, seit ich ein kleines Kind bin, immer so wild, frei und Tiere. Also ich habe schon, seit ich klein bin, immer Tierdokus mega geliebt und so afrikanische Dokus, wenn man diese Tiere durch die Savanne streifen sieht. Das war für mich immer so die ultimative Freiheit, Wildsein und ja, das hat in mir immer so ein Gefühl von Weite ausgelöst. Und das ist auch wirklich, was ich mit Afrika verbinde, so dieses grenzenlos und frei.
Ach, das kann ich sehr gut nachempfinden, ja. Sehr schön. ja, und die dritte Frage, was war dein bisher größtes Abenteuer, was du mit Afrika verbindest?
Oh je, mein größtes Abenteuer ist so auch der Grundstein tatsächlich für meine Affenliebe. Als ich damals das erste Mal in Afrika war, habe ich mich in ein kleines Affenbaby namens Barney verliebt und habe dann Barney in dieser Station, wo ich ausgeholfen habe, aufgezogen und sollte aber nach ein paar Wochen nach Hause. Und wenn sich so ein Affe auf einen prägt, wenn man wirklich 24/7 ein paar Wochen mit dem gelebt hat, das ja, sich dann zu trennen, das war schlimmer als jeder Liebeskummer. Mhm. Und ich stand dann damals in Kapstadt am Flughafen und sollte halt nach Hause fliegen. Und habe mich da ganz spontan entschieden, nicht zu fliegen. Und tatsächlich war es aber so, dass dieser Flughafen wirklich viele hundert Kilometer von der Station entfernt war und ich keinen Flug mehr nach Johannesburg bekommen, zurück nach Limpopo bekommen habe an dem Abend und musste dann in Johannesburg am Flughafen, auf der Flughafentoilette schlafen und ja, bin dann zurück zu Bani getrennt und das war wirklich das größte Afrika-Abenteuer, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt. Das war einfach nur so eine Herzensentscheidung, wie ich kann jetzt nicht nach Hause fliegen, ich muss bei Barney bleiben und es war auf jeden Fall abenteuerlich. Seitdem sage ich auch immer, die besten Geschichten beginnen auf Flughafentoiletten, weil das ist wirklich so und so Abenteuer prägen uns ja auch unheimlich. Ja,
krass. Super spannend. und das wird auch genau das, wo ich jetzt gerne nochmal tiefer einsteigen möchte. Du hast es gerade schon beschrieben und man hört es auch an, es hat ja dieses Abenteuer dein Leben eigentlich verändert, ja. Und speziell dieser eine Affe. Wie hol hol uns nochmal so ab, wie das Ganze eigentlich gestartet ist. Also wann, wie alt warst du, wann bist du nach Südafrika? Du bist damals auch speziell dahin, um die freiwilligen Arbeit zu machen. Was war so der Auslöser und wie bist du darauf gekommen?
Also der Auslöser war tatsächlich, dass ich Abi fertig hatte und dann wollte ich studieren gehen. Und ich weiß nicht, ich saß irgendwann hier bei mir zu Hause und dachte so, boah, ich bin jetzt 18, ich habe gerade mein Abi fertig, will studieren, dann habe ich einen Job, dann heirate ich, kriege Kinder, gehe in die Rente und sterbe. Und dann habe ich irgendwie voll die Panik bekommen, so vor meinem weiteren Lebensweg, weil ich irgendwie so dachte, boah, eigentlich wollte ich immer Abenteuer erleben. Und ich weiß noch, dann habe ich mir irgendwann abends nochmal Steve Irwin Crocodile Hunter angeguckt. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das war für mich mein absoluter Held in der Kindheit. Und dachte so, boah, nee, Michi, du wolltest ein Abenteuer erleben und das machst du auch. Und mich haben zwar nicht die Krokodile so immens fasziniert, wie das bei ihm der Fall war, sondern irgendwie immer so diese afrikanische Wildnis aus den Dokus, die ich gesehen habe. Das heißt, ich wollte mal Löwen sehen, Elefanten, Büffelherden. Das war sowas, was so mein Herz immer hat höher schlagen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Afrika und hat dann so eine Werbeanzeige eingeblendet bekommen, freiwillige Arbeit in Südafrika auf sozialen Medien, weil ich irgendwie zu viele nachgegoogelt habe. Ne? Kennt man ja heute, man googelt irgendwas und 5 Sekunden später hat man dazu 100 Werbeanzeigen auf den sozialen Medien. Und so kam es tatsächlich. Und ich habe es dann angeklickt und dann stand da freiwillige Arbeit mit, weiß ich nicht, Löwen, Großkatzen, Elefanten, Affen. Und da dachte ich so, boah, geil. Das muss ich machen. Und dann habe ich die Preise dazu gesehen und dachte mir so, oh. Und ich hätte aber Geld gespart für ein Auto. Also ich wollte eigentlich immer ein Auto mit 18 Jahren haben und dann saß ich da so und dachte mir nur so, Auto oder Afrika? Habe dann so ein bisschen überlegt und habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, das Geld, was ich gespart habe, für eine Reise als Freiwilligenhelferin nach Afrika zu investieren. Und die Reise sollte 6 Wochen gehen. Ich hatte eine Einführungswoche in Johannesburg. 2 Wochen in einem Projekt mit Löwen, 2 Wochen im Projekt mit Affen und dann 1 Woche Abschlussurlaub in Kapstadt. Und das war so die Grundgeschichte. Und ich bin dann auch schon 2 Monate später nach Südafrika geflogen, habe die Einführungswoche hinter mich gebracht, kam an meinem ersten Projekt an und es war die Hölle.
Oh, okay. Weil?
Es ist so, dass Freiwilligenarbeit nicht immer für den Tierschutz ist. Also es gibt unfassbar viele Freiwilligenprojekte, die auch angeboten werden, so auch mit Kindern, auch mit Tieren und nicht alle sind nachhaltig. Also es gibt auch sowas wie Waisenhaustourismus, das ist, wenn Kinder den Familien abgenommen werden, damit Freiwilligenhelfer kommen und sich um die kümmern, aber eigentlich haben die Kinder Eltern, die Eltern geben die nur weg, weil die Geld für die Kinder bekommen haben und das Gleiche gibt es eben auch in einer ähnlichen Form mit Löwen oder mit Tieren, das heißt, Affenbabys werden aus der Wildnis geklaut, damit Freiwilligenhelfer die aufziehen können oder Löwen werden gezüchtet, damit Helfer die vermeintlichen Waisenbabys ja aufziehen können und in genau so einer Station bin ich halt damals gelandet. Es war eine Zuchtfarm für Löwen, die halt von Freiwilligenhelfern aufgezogen wurden und ab einem bestimmten Alter eben an touristische Angebote oder an die Jagd verkauft wurden. Das heißt, die sind entweder in Zoos oder Tierschutz oder eben im Jagdtourismus gelandet und wenn man 18 ist und irgendwie so ein heile Weltbild hat und denkt, ich gehe jetzt ans andere Ende und rette die Welt, man hat ja irgendwie dann so ein Bild von sich und ist ganz naiv und man kommt in einer Farm an und das kristallisiert sich raus. Also das haben die nicht so offen kommuniziert, aber es war nach ein paar Tagen klar, was da halt einfach abgeht. Ja. Ist man irgendwie, ich glaube, am Boden zerstört. Also das Weltbild bricht so irgendwie auseinander, weil man hat ja mit nichts gerechnet, oder mit allem gerechnet, nur nicht damit. Und so hat mein Afrika eigentlich angefangen. Also so, dass ich echt überlegt habe, schon nach ein paar Tagen wieder heimzufliegen. Habe es dann Gott sei Dank nicht gemacht. Ich habe dann damals die Organisation kontaktiert, mit der ich verreist bin. Die wusste halt nicht, was da vor Ort abgeht, weil die das Projekt nicht geprüft hatte. Das heißt, die waren selbst nie vor Ort, sondern haben sich halt nur Infos zusenden lassen. Und haben mich dann auch versucht, noch umzuvermitteln, ein anderes Löwenprojekt. Das war aber leider das Gleiche. Ja, und so bin ich dann irgendwie bei den Affen gelandet. Also ich bin dann nach diesem Löwenprojekt in mein Affenprojekt gekommen. Und ja, da ging die Sonne dann auch wieder auf, sage ich mal. So. Und das war so wie so eine Mondfinsternis, 2 Wochen. Und als ich dann bei den Affen ankam und Barney kennengelernt habe, da ist Gott sei Dank wieder ja, da hat sich das Blatt für mich gewendet.
Ja, ja. Du hast ja auch, wir kommen später da auch auf nochmal, weil du hast ja auch, ja, bist dabei, was Eigenes zu gründen, was genau darauf abzielt, halt nachhaltige freiwillige Arbeit zu machen. Von daher hat wahrscheinlich auch genau dieses erste Erlebnis, was jetzt nicht wirklich positiv war mit Afrika, dazu beigetragen und ja, für dich da was verändert oder den Blickwinkel verändert. Wie war das nochmal, weil du auch gerade gesagt hast, war eigentlich jetzt erstmal 2 Wochen am Anfang die Hölle und dieser Traum von, ich habe mein Geld gespart und nehme es jetzt tatsächlich für Afrika und bin da. Was war so für dich, dass du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt nicht zurück nach Deutschland und breche das hier ab, sondern ich gucke konkret, dass ich ja, einem anderen Projekt noch die Chance gebe und es ist ja dann auch offensichtlich gut ausgegangen, aber ja, was war das für dich, was es ausgemacht hat, dass du es eben nicht abgebrochen hast?
Dass alle mir am Anfang gesagt haben, ich soll es nicht machen tatsächlich. Also ich war schon immer so ein bisschen Freigeist und ab vom Weg, würde ich mal sagen. Also so dieses Kind, was durchs Feld gestreunert ist, anstatt auf dem Weg zu laufen. Und als ich mit der Idee von Afrika kam, man muss halt sagen, meine Eltern haben noch nie Fernreisen gemacht. Das sind so England-Spanien-Urlauber, ne? Mhm. Das heißt, einmal vielleicht bis nach England über den großen Teich und maximal nur Spanien. Und sonst so Deutschland-Holland-Reisende, einfach weil die sich nicht verständigen könnten im Ausland und weil denen das irgendwie auch zu exotisch ist. Und ich wohne sehr, sehr ländlich. Das heißt, als ich gesagt habe, cool, ich will jetzt nach Afrika gehen, das hat keiner verstanden. Und ja, das Bild, was auch noch auf dem Land, und das klingt manchmal so ein bisschen fies, aber viele hatten war halt dann wirklich, du willst nach Afrika gehen, da gibt es doch nichts, außer Hungersnot und Aids und Krankheit und Leid. Und wirklich, viele haben einfach vom afrikanischen Kontinent dieses Bild, was ja auch immer hier an den Plakaten hängt, ein schwarzes Kind, was ganz abgemagert ist. Und meine Eltern hatten dann einfach nur Angst und haben gesagt, mach das nicht. Und ich so, doch, ich mach das. Und irgendwie auch, um es mir selbst zu beweisen, habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt nicht abbrechen. Ich wollte das machen. Ich habe dafür jetzt alles aufgegeben. Ich werde das Geld sowieso nicht zurückbekommen, was ich jetzt schon bezahlt habe für die Flüge, für die Unterkünfte. Ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Also wenn du alles verloren hast, hast du eh nichts mehr zu verlieren und dann kannst du auch weitermachen, so nach dem Motto. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich schaue es mir jetzt an und entweder es sind nochmal 2 schreckliche Wochen und ich werde sowas nie wieder in meinem Leben machen. Aber irgendwie war so ein Teil in mir, der so sagte, das ist nicht alles, was du jetzt gesehen hast. Das ist nicht alles. Und schau es dir an und geh weiter, weil umdrehen einfach ja keine Möglichkeit war. Und ich glaube, was einfach auch gut war, ist, dass ich alleine unterwegs war, weil das auch immer so diese Eigenverantwortung in einem weckt. Also man muss selbst für sich verantwortlich werden, selbst schauen, wie man zurechtkommt. Und dann hat man irgendwie auch den Willen, das zu schaffen. Also so diesen Willen, ich will das aber erleben. Und ich habe mir das vorgestellt und das kann nicht alles falsch sein. Und ja, da war so diese kleine Stimme, dieser Funken Hoffnung. Und der hat mich halt wirklich dann einfach weitermachen lassen.
Wow, krass. Also ja, kann man, beschreibt so sehr schön, wie du sagst, dass sich das eigentlich ja mehr wahrscheinlich sogar noch angetrieben hat als zurückgehalten, dass man sagt,
ja,
man, du bist dir persönlich, ne, zum einen beweisen, aber auch allen anderen und so wie du sagst, wenn es jetzt auch einmal schon scheiße ist, kann es hoffentlich nicht schlimmer werden, sondern sich im Idealfall noch zum Guten drehen und das hat es für dich. Du bist dann sozusagen ja in diese Affenstation gekommen und hast jetzt auch schon gesagt, es gibt einen besonderen Affen für dich, der Barney heißt, der das Ganze gedreht hat und der es, glaube ich, auch bis heute noch beeinflusst. Erzähl mal, wieso für dich das Ankommen war, warum genau dieser Affe für dich der ist, der das alles geändert hat.
Ich kam dann in der Station an und habe erstmal trotzdem so einen Kulturschock erlebt. Also als ich da ankam, dachte ich wirklich, okay, es geht noch schlimmer. Weil man muss halt wissen, als Freiwilligenhelfer, vor allem wenn man in der abgelegenen Region arbeitet, lebt man halt in Lehmhütten, mal Außenduschen, Außentoiletten. Wir hatten damals keine Fenster in dieser Hütte, eine Steckdose, die mäßig funktioniert hat und kein WLAN. Und so als 18-jähriges europäisches Mädchen da anzukommen und dann zu sehen, wie ich da lebe, war für mich auf einmal so voll der Schock. Und ich weiß noch, ich habe dann abends unter der Dusche gestanden und wirklich draußen geduscht und geweint und dachte mir noch so, oh Gott, es ist noch schlimmer geworden. In dem anderen Projekt hatte ich wenigstens eine vernünftige Dusche. Und ja, heute liebe ich es, draußen zu duschen. Das ist wirklich das Allergeilste, was man machen kann. Aber damals war so wirklich ich auf einem emotional ganz hohen Level. Und es war mein erster Morgen und ich stand da wirklich wie so ein kleiner nasser Sack in der Ecke in dieser Babyküche, wo wir immer die Babyflächen vorbereiten von den Affenjungtieren, die halt zu uns kommen. Und es kamen andere Helfer rein, die hatten halt zwei Nachtboxen dabei, weil wir zwei Babys hatten, die über Nacht noch betreut werden müssen, weil die so klein waren, weil die dann nochmal nachts gefüttert werden müssen. Und eine dieser Nachtboxen war so am Brüllen, also da war so ein kleiner Schreihals drin und wir haben diese Box aufgemacht und da kam so ein kleines schwarzes Bündel rausgesprungen und das war Barney. Und Barney hat mich in dem Moment angeschaut und ich habe Barney angeguckt und dann ist er mir so wirklich, kam er Akrobätze gemacht und ist mir in die Arme gesprungen und ich war so überfordert und ich dachte mir einfach nur so, Gott, ein schreiender Affe an mir, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich war irgendwie noch so verschlossen in meinem, alles ist bisher scheiße gelaufen und habe dann die ganze Zeit versucht, ihn abzugeben. Also so, will jemand anderes den füttern, will jemand anderes sich um den kümmern? Ich gucke heute erst mal zu und er hat dich losgelassen. Er hat mich zu allem Übel danach angepinkelt, weil ich mich so in Anführungszeichen dagegen gewehrt hatte. Und dann stand ich irgendwann da so fix und fertig mit den Nerven und dachte, nee, dann bleib einfach hier und dann fütter ich dich jetzt halt und bin irgendwie so am Ende meiner Nerven mit Barney rausgegangen, das Fläschchen in der Hand, habe ich auf die Mauer gesetzt, so tief durchgeatmet. Und auch in dem Moment wurde der mega ruhig. Also bei Tieren ist das ja so, wenn wir ruhig werden, werden die ja auch ruhig. Und dann saß ich da und er wurde immer ruhiger und ruhiger und hat dann ganz genüsslich sein Fläschchen getrunken und ich wurde dann auch irgendwie immer ruhiger und habe ihn so angeschaut und man muss wissen, Paviane haben herzförmige Nasenlöcher und irgendwie ist dann dieses ganze Level von, ich habe einfach alles losgelassen, auf einmal kam in mir so eine Wärme, so eine Freude, so eine Liebe auf und ich hatte ihn im Arm und dachte mir nur so, eigentlich bist du ja schon ganz süß. Und ja, keine Ahnung, das war einfach so der Moment, in dem ich mich wirklich so mehr oder weniger in Barney verliebt hat und in dem Barney sich auch auf mich geprägt hat, weil meine Teamleiterin kam damals zu mir und war mega schockiert positiv, weil Barney war ein Affe, der eigentlich immer sein Essen verweigert hat, also er hat nicht getrunken und hat zu keinem Helfer Zugang gefunden und wollte auch bei niemandem bleiben, also wirklich so ein Jungtier, was man zwangsernähren musste. Und auf einmal, da dieses Jungtier, was sein Essen verweigert, mega traumatisiert ist und zu keinem Helfer wollte, in den Armen von der freiwilligen Helfer, die keine Affen haben wollte an diesem Morgen. Und ja, das war wirklich so der Moment, wo er sich auf mich geprägt hat, wo ich mich auf ihn geprägt habe und wo wir ab da auch 2 Wochen lang rund um die Uhr wirklich Tag und Nacht miteinander verbracht haben. Und da ist eine Bindung entstanden. Das ist wirklich unbeschreiblich.
Wow, schöne Geschichte. Also ja, und man merkt ja auch richtig an, also ich sehe es ja jetzt auch noch, wie du strahlst und wie happy du bist und ja, wie dich das emotional echt bewegt hat, ne? Und es ist also sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Geschichte. Und dann hattest du die 2 Wochen, warst dann glücklich, es war eine gute Station, du hattest diese Geschichte, die du mit dem Affen geteilt hast. Die 2 Wochen waren vorbei. Was ist dann passiert?
Nach 2 Wochen, ich weiß es nicht, ich habe so ein paar Tage vor Abreise mit dem Gedanken gespielt, boah, was ist, wenn ich bleibe? Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, nee, das kannst du nicht machen. Und den Gedanken, das kannst du nicht machen, der war dann auch präsent, bis ich wirklich abreisen sollte. Und ich weiß, das war mein letzter Morgen. Ich habe unentwegt geweint und bin dann auch zum Flughafen in Limpo, in Paderborn gefahren. Das ist in der Provinz Limpopo. Und von da aus bin ich nach Kapstadt geflogen für eine Woche entspannten Abschlussurlaub. Ja, mein entspannter Abschlussurlaub sah so aus, dass ich den ganzen Tag in Kapstadt in meinem Hotelzimmer im Bett gelegen habe und geheult habe und mir Affenvideos angeschaut habe. Ich habe einen Ausflug tatsächlich zum Kap der guten Hoffnung gemacht und alle anderen Ausflüge abgesagt, weil ich so dachte, ich kann das nicht, ich will zurück, mir geht's nicht gut. Ich habe Liebeskummer. Also war wirklich ganz schlimm, diese 5 Tage. Und ich weiß noch, als ich dann am Flughafen in Kapstadt ankam, um heimzufliegen, ich war so fertig. Also ich habe die ganze Nacht durchgeweint. Ich stand da am Flughafen, ich war am Zittern, ich war panisch, ich war am Weinen. Irgendwie alles in mir hat sich dagegen gewehrt, heimzufliegen. Und ich stand an dieser Check-in-Schlange, die ist ja immer so relativ lang, und habe alle Leute vorgelassen erstmal. Also, wollen sie vor mir einchecken? Und ja, alle vorgelassen, weil ich wirklich die letzte Person war, die eingecheckt hat. Und ich stand am Check-in-Schalter und habe dann wirklich heulend meinen Reisepass auf diesen Tresen gelegt. Und war so, die Tränen sind mir wirklich das Gesicht runtergelaufen. Und dieser Flughafen-Mitarbeiter hat mich damals angeschaut. Der war so schockiert und hat einfach nur gedacht, boah, was ist los, ne? Und hat mich dann damals gefragt, ob es für die Liebe sei. Und in dem Moment ist wirklich so alles aufgebrochen. Und ich habe genickt und noch mehr geweint. Und dann hat er zu mir gesagt, ich soll meinem Herzen folgen. Also auf Englisch, follow your heart. Und das war so ein Moment, da habe ich erstmal Luft angehalten, dann ganz tief ein- und ausgeatmet. Dann habe so beschlossen, okay, ich folge jetzt wirklich meinem Herzen, und habe meinen Reisepass geholt und meine Tasche. Wie gesagt, es war halt dann schon spät abends, habe mich umgedreht und bin gegangen und habe dann noch einen Inlandsflug nur bis nach Johannesburg bekommen. Von da aus waren es aber noch über 400 Kilometer an die Station, die ich ja zu Bani, und es war schon abends 9:30. Und in Südafrika ist es abends 9:30 immer stockduster. Also es ist nicht hier wie in Deutschland, dass es dann auch hell ist, sondern wirklich dunkel. Und ich habe auch keinen Flug mehr bekommen um die Uhrzeit. Ich wollte nicht mehr aus dem Flughafengebäude raus, weil Johannesburg auch eine gefährliche Stadt ist, vor allem halt nachts. Also tagsüber kann man da auch durch diverse Ecken natürlich gut laufen, aber nachts und abends am Flughafen ist nicht die beste Gegend und Uhrzeit. Das heißt, ich wollte auch dieses Flughafengebäude nicht mehr verlassen und habe dann da am Flughafen in meinem Koffer geschlafen. Also ich habe mich dann im Klo eingesperrt, in meinem Koffer geschlafen, wurde dann nachts 2 oder 3, ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr es war, rausgeschmissen vom Security-Dienst und habe einfach nur gedacht, ich hätte den größten Fehler meines Lebens begangen. Aber ja, ich habe die Nacht überlebt. Das war so. Ich habe die Nacht überlebt und bin am nächsten Tag mit Bus und Bahn zurück zu Bani getrennt. Und ja, auch da bin ich wirklich bis zum letzten Tag geblieben. Also ich hatte dann noch 6 Wochen da, bin bis zum letzten Tag, am letzten Tag von meinem Visum nach Hause geflogen und habe mir halt dann irgendwie innerlich geschworen, das ist es. Also das ist es eigentlich, wofür ich leben will.
Wow. Krass. Hast du... Dieser Satz, den dir der Flughafenmitarbeiter gesagt hat, also follow your heart, rückblickend, wie würdest du das einschätzen? War das so, dass du sagst, ja, es war perfekt die Entscheidung und du würdest es immer wieder so machen, jetzt mal auch grundsätzlich unabhängig davon, aber so auf sein Herz zu hören, ist das, was dich am Ende eigentlich immer zu dem richtigen Ziel führt?
Auf jeden Fall. Also, ich habe das selbst von mir gehört, als ich das gesagt habe, fand das so schön, dass ich gesagt habe, mir ist die große Liebe im Leben bisher 2-mal begegnet. Einmal wirklich mit Affen und einmal mit meinem Mann. Und die Situation war haargenau ähnlich. Es war so ein Abend nach einer Feier und ich war vollkommen verknallt und sollte eigentlich mit dem Taxi heimfahren. Und der Taxifahrer fragte dann so ganz komisch so, wo wollen Sie denn hin? Und dann habe ich die Taxitür zugemacht und bin gerannt. Und ich glaube wirklich so, dass es einfach Momente im Leben gibt, wo man innehalten muss und wirklich auf sein Herz hören sollte. Und das waren halt so 2 Momente. Und ich glaube, ich weiß, das Herz weiß immer, wo es hingeht, weil das hat mich bisher nur in wirklich Richtung Liebe geführt. Und natürlich ist es nicht der leichte Weg und da gibt es auch und Ups und Katastrophen passieren. Aber grundsätzlich ist das ein Weg, wo man das Gefühl hat, richtig zu sein, angekommen zu sein und sich auch so entfalten zu können, wie man ist. Und seinem Herzen zu folgen, ist seitdem irgendwas, was ich versuche immer zu leben. Schafft man nicht. Also man schafft es nicht immer. Es ist wirklich beängstigend, finde ich. Aber so an den lebenswichtigen Entscheidungen, mir fällt es immer leichter. Und wenn man noch einmal seinem Herzen folgt, wird die Herzensstimme zum Glück immer lauter und lauter und lauter und verdrängt dann auch so ein bisschen die Angst. Und ja, für mich ist das einfach so das, wie ich versuche zu leben jetzt.
Ach, schön. Und ich finde, das strahlst du auch also total aus. dass es dich glücklich macht und dass du happy damit bist, den Weg so gegangen zu sein.
Ja.
Super inspirierend ist. Ja, schön. Du hast gesagt, 6 Wochen dann nochmal dort gewesen und bist dem Herzen gefolgt und hast eine super schöne Zeit verbracht. Du bist dann zurück nach Deutschland und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Wie ging der Weg für dich dann weiter zurück in Deutschland? Was hat es so mit dir gemacht?
Ich kam zurück nach Deutschland und ich habe mir geschworen, ich vergesse das nie im Leben. Mhm. Und ich habe es direkt, also nicht direkt, aber ich habe es relativ schnell. Ich kam dann hier zurück und habe unfassbar viel Kritik und auch ganz, ganz viel Konflikte geerntet dafür, dass ich in Südafrika geblieben bin. Ich hatte damals meinen Partner verlassen während der Zeit, weil ich gemerkt habe, das ist es nicht mehr. Ich habe meinen Studienplatz aufgegeben, ich habe meinen Job nicht wahrgenommen. Ich habe halt wirklich auch ganz viele Leute in dem Sinne versetzt, aber auch Dinge, die eben nicht mir entsprochen haben, also die gar nicht mehr zu mir gepasst haben, die habe ich in dem Zeitraum losgelassen. Und natürlich hat das für viel Verletzung bei anderen Leuten gesorgt und vor allem auch für viel Enttäuschung und Angst bei meinen Eltern zum Beispiel, die ja Afrika nicht kannten und die einfach schockiert waren, dass ich so spontan da geblieben bin und es nicht verstehen konnten. Und unter diesem Druck, der dann von außen wirklich kam, war es so, dass ich dann 1,5 Jahre gejobbt habe in verschiedenen Shitjobs. Also ich nenne die immer Shitjobs, weil die sind wirklich scheiße zum Teil, um Geld zu sparen. Ich war Paketzusteller, ich habe in einem Bistro gearbeitet, ich habe in der Werkstatt ausgeholfen, Pakete zu packen, also wirklich von A bis Z alles. Ich habe da auch überhaupt keine Berührungsängste oder keine Präferenzen für irgendwas. Ich lebe auf dem Land, da ist es sowieso schon schwieriger mit den Nebenjobs und dann nimmst du, was kommt.
Okay.
Und so habe ich das dann auch gemacht, wirklich, und Vollzeit immer woanders gearbeitet und habe einfach nur gemerkt, wie es mir emotional immer schlechter und schlechter und schlechter ging. Also ich war, als ich in Südafrika war, auf so einer Stimmung und Schwingung, auf so einer Ebene von, ich bin glücklich, ich bin erfüllt, ich bin irgendwie in Liebe befreit, mir kann nichts passieren. Also ich war wirklich wie so in so dieses Verliebtsein, ne? Wenn wir alle frisch verliebt sind, das kennen wir. Und genauso ging es mir in Südafrika. Und ich kam zurück nach Deutschland und das war wie so ein Absturz auf Wolke 7. So wie wenn man merkt, der Typ, in dem man voll verknallt ist, der hat jetzt eine andere. Mhm. Genauso hat sich das angefühlt für 1,5 Jahre. Und dann ging es mir irgendwann wirklich emotional so schlecht, dass ich halt wirklich das Gefühl hatte, ja, es kann nicht mehr so weitergehen. Und ich bin dann wirklich wieder spontan zurück in diese Farben geflogen. Also ich habe gesagt, es ist mir jetzt egal, ob ich diesen Job kündigen muss. Ich hasse den und alles ist scheiße. Und ich fliege zurück und habe dann Gott sei Dank so einen Newsletter damals gehabt von Flugbuchungen. Und da gab es dann einen günstigen Flug nach Südafrika. Den habe ich auch für 2 Wochen später gebucht und wollte halt unbedingt Barney wiedersehen. Mhm. Und das war auch so ein Moment, der mich wirklich für immer geprägt hat, weil Affen sind nur so die ersten 1,5 Jahre mit uns in Kontakt. Danach fangen wir an, uns abzunabeln. Und weil ich mir damals so viel Zeit gelassen habe und weil ich so lange auf andere Leute gehört habe, wie macht das nicht? Und das war ein einmaliges Erlebnis. Und jetzt mach mal was Ordentliches im Leben oder geh meinetwegen arbeiten. Aber geh auf gar keinen Fall als Freiwilligenhelfer zurück und arbeite ehrenamtlich für Affen. War es so, dass ich Barney verpasst habe. Also ich kam zurück und ich hatte noch die Station geschrieben, als ich diesen Flug gebucht habe. Ist Barney noch da? Kann ich ihn noch sehen? Und er war auch da noch da. Aber er wurde 1 Woche, bevor ich gekommen bin, eben umgesiedelt, sodass man keinen Kontakt mehr zu ihm haben konnte. Und ich weiß noch, ich kann an und ich bin ins Gehege gelaufen und habe geguckt und gesucht und gesucht und er war weg. Und das war auch für mich so eine schmerzhafte Erfahrung. Also er war noch in der Station im Auswilderungsprozess, aber so, dass er keinen Kontakt mehr zu mir haben konnte. Und es war für mich auch so eine schmerzhafte Erfahrung zu sehen, wenn ich nicht meinem Herzen folge, entgehen mir Momente, die ich nie wieder wiederholen kann, weil es ist was, was vorbei ist. Das sind einmalige Momente und wenn die vorbei sind, dann kann man die nicht mehr zurückholen. Und das war für mich wirklich so schmerzlich in dem Moment, dass ich auch da beschlossen habe, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, dass ich das nicht mehr verliere, dass ich das nicht mehr verpasse und dass ich nicht mehr hier vom Gehege sitze und den gleichen Liebeskummer habe wie vor 1,5 Jahren und das bereue, dass ich da so lange auf Menschen gehört habe, die nicht verstehen, was ich tue. Und Ich habe dann angefangen, Blog zu schreiben erstmal. Das war so gesellschaftskonform. Blog über Affen zu schreiben, fanden alle noch okay. Und dann habe ich angefangen, Spendenkampagnen zu starten. Dann habe ich angefangen, einen Podcast dazu aufzunehmen. Dann habe ich angefangen, zu überlegen, was ging noch. Und irgendwann kam einfach die Idee halt von einer Organisation. Und ja. Ich habe gesagt, ich will eigentlich ich habe dann Lehramt studiert und studiere auch Englisch und Ethik fertig, aber ich habe gesagt, ich will eigentlich keine Lehrerin werden und ich will nicht 6 Wochen Sommerferien irgendwann mit den Affen verbringen und die ganze Zeit so tun, als ob das ist das, was ich machen will und es wird dann einen Weg geben, das zu machen und mir kam schon vor längerem die Idee, eine Organisation für nachhaltige Freiwilligenarbeit zu gründen, weil ich bin super happy, wenn ich Freiwilligenhelfer werden kann, wenn ich Projekte prüfen kann, wenn ich verschiedene Primatenarten ja sehe und kennenlerne. Und ich habe auch festgestellt, so viele Menschen wollen auch im Tierschutz helfen, wissen aber nicht wie, haben wie ich schlechte Erfahrungen gemacht oder trauen sich auch nicht auf eigene Faust loszugehen. Und ja, dann kam die Idee und dann habe ich wirklich ein Jahr die ganze Zeit mit mir geringt. Soll ich das machen, soll ich das nicht tun? Soll ich das machen, soll ich das nicht tun? Und ich habe dann damals meinen jetzigen Mann kennengelernt und habe ihm dann irgendwann so eine Stillminute erzählt. Ey du, ich habe so eine Idee. Und ja, der hat dann gesagt, mach das auf jeden Fall. Der war Feuer und Flamme, stand absolut hinter mir. Wir waren auch zusammen dann bei den Affen und der ist jetzt genauso mit dem Affenfieber infiziert wie ich. Und der hat mir so den letzten Schubs gegeben, das wirklich jetzt anzufangen aufzubauen. Und das ist auch jetzt das, woran ich arbeite, halt eine Tierschutzorganisation für nachhaltige Freiwilligenarbeit, um ja anderen Menschen zu ermöglichen, auch mit den Affen zu arbeiten.
Ach, sehr schön. Super, also super schöne Geschichte. Und was ich also bemerke, wenn du das jetzt so erzählst, ist es halt, wie du zum einen dem Affen geholfen hast, Barney, wie er aber auch dich beeinflusst hat und was er dir so gelernt hat. Ne? Am Anfang, dass du sagst, es ist dieses Folge deinem Herzen und du bist dafür eingestanden und bist aber dann doch auch wieder zurück nach Deutschland und hast dich so ein bisschen, da irgendwie versucht, von außen lenken zu lassen und bist eigentlich den Weg ein Stück nicht gegangen und hast dadurch wieder erfahren, was es gegebenenfalls bedeutet. Und wahnsinnig schön und dass du den Weg so gegangen bist, aber auch so deine Sachen daraus so gelernt hast.
Ja, es ist halt wirklich so, wenn mich irgendwer fragt, warum ich den Affen mein Leben widmen will, dann ist es einfach so, weil die Affen oder auch Barney mir mein Leben wiedergegeben hat. Also so mein Lebensmut eigentlich, mein Wesenskern wieder zurück zu diesen Tieren, diesem Mädchen, was das alles mal erleben wollte. Und das hat Barney mir geschenkt und deswegen kann ich irgendwie emotional oder gefühlt auch gar nicht anders, als zu sagen, ich will mein Leben diesen Tieren widmen, weil, die haben mir meins gegeben und ich gebe ihnen meins. Also es ist einfach nur ein Austausch und es fühlt sich super an.
Ach, sehr schön. wow. Also machst du mich auch ein bisschen sprachlos damit. auf jeden Fall. Deine Organisation, die du jetzt gründest, was ja auch nochmal so dieser Bogen vom Anfang, wo du gemeint hast, ja, du bist angekommen und hast auch gesehen, es kann halt auch anders laufen, nicht wirklich nachhaltig und eher damit verbunden ist, dort Geld zu machen und irgendwie ja Touristen hinters Licht zu führen. Von daher auch eine super spannende Sache, dass du sagst, dafür setzt du dich halt auch ein, was du selber erfahren hast, dass es anders wird und trägst das hierher und klärst auch Menschen darüber auf, was wirklich gute Projekte sind und was keine guten Projekte sind und verbindest es damit eigentlich auch mit deiner persönlichen Leidenschaft. Ja. also super schön, wie für dich ist das, wenn ich das so raushöre, schon das Ziel, das wird irgendwann mal das werden, was du Vollzeit machen möchtest. Du hast gesagt, du studierst jetzt nebenbei und arbeitest noch in Nebenjobs, um das alles irgendwie zu wuppen. Also machst jede Menge. Ja. und hast aber schon den Wunsch und den Traum, später das eigentlich Vollzeit machen zu können, davon zu leben und dein Leben diesen Affen zu widmen, ist wahrscheinlich auch der Wunsch, genau für dich dann mal nach Afrika zu gehen und da zu leben, oder?
Auf jeden Fall. Also langfristig gesehen, ich sag mal so, die mittelfristige Vision ist jetzt die Organisation aufzubauen, weil ich weiß, dass enorm viel Potenzial für Hilfe darin besteht, dass Helfer aus Deutschland kommen, weil es ist super, vor Ort auch Jobs zu schaffen für Leute, die dann in den Stationen mitarbeiten. Aber zum einen können sich die Stationen das nicht leisten, das alles über Jobs zu machen, die halt vor Ort an Locals vergeben werden. Und von den lokalen Menschen, ja, macht keiner Freiwilligenarbeit für Affen. Also die müssen ihren Lebensunterhalt verdienen und die sind finanziell oft nicht so aufgestellt, dass sie es sich leisten können, jetzt mal 4 Wochen irgendwo Freiwilligenarbeit zu machen. Das heißt, es besteht enormes Potenzial, eben Helfer aus Deutschland oder auch aus der Schweiz, aus Österreich, aus Luxemburg, ich hoffe auch irgendwann international da, wirklich Menschen zu vermitteln. Und das Potenzial will ich halt ausschöpfen und ganz viele Kooperationspartner natürlich finden, die wir unterstützen können. Also in 10 Jahren will ich eigentlich nur meine eigene Farm haben. Während Paviane, also ich will mich auf Paviane spezialisieren, während Paviane im südafrikanischen Raum auch aufnehmen und ja, meine eigene Rehabilitation-Farm haben, wo die Tiere dann wieder ausgewildert werden, weil ja, also so mein Traum ist, einfach so ein richtig, ich denke dann immer an mich, wie ich so ein richtig anstrengendes Telefonat hatte, so kurz vor der Mittagspause, so auflege und denke mir nur so, Gott sei Dank kann ich in meiner Mittagspause in den Affenkäfig gehen und das ist so ein Traum für mich halt wirklich, diese Farm zu haben und auch für mich selbst nochmal was so aufzubauen, so nachhaltig, auch ganzheitlich, dass ich da Arbeitsplätze schaffe, dass ich den Tieren helfe, dass ich auch weiß, das stimmt alles vom Konzept von A bis Z und ich kann auch da leben und das ist wirklich mein absoluter Traum, jeden Tag von Affen umgeben zu sein.
Ach, schön. Ja, dieses Bild ist echt ein schönes, auf der eigenen Farm da zu leben, kann ich sehr, sehr gut nachempfinden, dass es einfach toll ist, ja, sich das vorzustellen. Schön. Dann ja, wünsche ich dir da auf jeden Fall, dass der Traum wahr wird. Aber du arbeitest ja sehr, sehr ja, eifrig daran. Und ich glaube, also so, wenn ich dich jetzt erlebe, allein in der Zeit, wo wir reden, mache ich mir da wenig Gedanken, dass das nichts werden wird, weil du dafür wirklich einstehst, was ich sehr cool finde.
Danke, ja. Ich hoffe auch, dass es klappt. Und wenn es dann klappt, dann schicke ich eine Postkarte.
Sehr gut. Was ich nochmal fragen möchte, gerade weil du das jetzt auch mehrmals so erzählt hattest, sowohl am Anfang als auch das Jahr, wo du dann wieder in Deutschland so direkt zurück warst, dass ja dein Umfeld sehr, sehr viel mit dir gemacht hat und der Großteil eher so war, es ist Unverständnis, was willst du da, warum stehst du so für Affen ein, warum ist es Afrika, warum gehst du nicht diesen klassischen Weg von ich studiere jetzt, mach das, jenes, also das Bild, was du vorhin gezeichnet hast, ja. Was dir aber in dem Moment eher irgendwie einen Schreck eingejagt hat. Wie ist es heute, wenn du so, weil es sind ja jetzt doch einige Jahre, ich sag mal, vergangen und du bist dieser Leidenschaft weitergefolgt. Wie steht dein Umfeld, deine Familie heute dazu?
Es ist immer noch so, dass die immer so denken, wir verstehen nicht, was du da machst. Also, aber dadurch, dass sie merken, dass, also, A, sie brauchten Zeit, sich daran zu gewöhnen. Das heißt, die Kritik, die heute kommt, die ist nicht mehr so heftig und so emotional wie damals. Also damals war da auch ganz viel Schmerz von denen mit drin. Diese Enttäuschung, dass ich nicht heimkam und diese Enttäuschung, ich wollte immer Lehrer werden. Das habe ich irgendwie, seit ich 12 war, gesagt, ich werde Lehrerin. Und ja, meine Eltern waren natürlich auch froh, Lehrer, Beamte, sicher und Kind ist gut versorgt unter Dach und Fach. Und diese Enttäuschung nimmt halt auch ab, weil irgendwann gewöhnen auch sie sich dran. Dann habe ich natürlich jetzt einen Partner gefunden, der genauso begeistert ist, Gott sei Dank, der die Affen auch liebt. Das heißt, das Umfeld ist ein bisschen toleranter geworden, nicht unterstützender in dem Sinne, weil sie es immer noch nicht so ganz verstehen können, weil es ist für sie noch nicht greifbar. Also sie sehen zwar, ich reise jedes Jahr nach Südafrika und helfe da und sie freuen sich auch, dass, keine Ahnung, der Linky es jetzt geschafft hat oder der Barney jetzt ausgewildert ist. Aber da ist noch so Skepsis, ne? So, wir gucken mal von hinterm Zaun zu. Aber auch die Kritik, die kommt, da denke ich mir mittlerweile einfach, nö. Also, bis hierhin und nicht weiter. Also, es trifft mich halt einfach nicht mehr so. Also, wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, Michi, was machst du da mit Affen? Ich finde das total bescheuert. Dann gehe ich da ehrlich gesagt gar nicht näher drauf ein. Dann versuche ich immer so was zu denken wie, das ist in Ordnung, dass das nichts für dich ist. Aber für mich ist es mein Leben und du musst es nicht verstehen, weil ich habe auch festgestellt, es gibt ja Leute, die haben so Träume, die ich nicht verstehen kann. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, oh Michi, mein absoluter Traum, es ist eine, keine Ahnung, Kosmetikschule zu eröffnen, damit ich mich jeden Tag 3 Stunden schminken kann, dann würde ich mir so denken, okay, cool, wäre die was für mich. Und ich glaube, dass die meisten Menschen eigentlich genau dieses Gefühl dann haben, ist nichts für mich. Wir aber nicht gelernt haben, das irgendwie liebevoll auszudrücken, sondern wir den Leuten dann immer diesen Stempel geben, wie finde ich scheiße, anstatt so unsere, also anstatt zu akzeptieren, dass es nichts für uns ist, kritisieren wir die anderen meisten uns und versuchen, die von unserem Weg zu überzeugen. Und wenn ich halt merke, dass Leute auf der Ebene kommen, dann weiß ich irgendwie, dass es keine Ebene ist, auf der ich mit denen kommunizieren kann und versuche das auch direkt zu beenden, also bis hierhin und nicht weiter. Und auch wenn Kritik jetzt online kommt, auf die gehe ich gar nicht mehr. Also doofe Kritik. Sagen wir mal sowas wie, ich finde das scheiße, was du machst, dann denke ich mir nur so, okay, hier drauf antworte ich erst gar nicht, es wird gelöscht und das war's. Weil ich will mich davon nicht mehr beeinflussen lassen. Es zieht mich nur runter, es bringt mir gar nichts. Und was ich halt einfach gelernt habe, ist, das Einzige, was es wirklich tut, es sorgt dafür, dass man Momente verpasst, die unbezahlbar sind. Und ich will, dass mir das nie wieder passiert. Ja.
Cool. Das finde ich, das kann ich, gerade was du gesagt hast, mit diesen Menschen haben unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen vom Leben, was ja auch in Ordnung ist. Aber es ist genau dieses, wie gehst du damit um und was, wie reagierst du? Habe ich trotzdem Verständnis für den anderen? Habe da auch, wenn es eigentlich mal Freunde sind, auch ein Interesse daran, warum bewegt den Menschen das jetzt so oder nicht? Kann ich vollends nachempfinden. Und ich glaube, es ist zumindest manchmal so mein Gefühl gewesen. Ich hatte tatsächlich mit meiner Entscheidung, als man da gekündigt ist und runtergegangen ist, um die Ranger-Ausbildung zu machen, nicht so ein krasses Gefühl von Unverständnis. Also man hatte wirklich viele Leute, die da dahinter standen und gesagt haben, wenn es dein Gefühl ist, was dich antreibt, mach's halt. Aber ich glaube, ganz oft die tatsächlich so reagieren, wie es dir jetzt oft dann irgendwie widerfahren ist, ist es wahrscheinlich auch, weil es ein sehr ungewohnter Weg ist, weil man zeigt, man muss halt irgendwie mal so aus Komfortzonen ausbrechen. Und ich glaube, manche Leute sind dann vielleicht auch, ich weiß nicht, was man es nennen kann, aber auch so ein bisschen neidisch, dass du so einen Mut aufbringst, das zu machen und Risiko eingehst und dir ja trotzdem dann viel Gutes widerfährt und der andere vielleicht den Mut nicht hat und deswegen auch so reagiert.
Ich glaube, es ist halt wirklich immer so eine Mischung aus ganz vielen, aber vor allem negativen Gefühlen, die einem dann entgegenkommt, um einfach zu lernen, das sind nicht meine Gefühle, die dürfen bei dem Menschen bleiben, der sie fühlt. Ist halt so, und ich muss halt auch sagen, je mehr man seinen Weg geht, desto selbstbewusster wird man. Also man baut sich halt auch wirklich wie so eine Art Selbstbewusstsein auf, was einen davon abhält. Und heute weiß ich einfach, es gibt unfassbar viele Menschen, die helfen möchten, die Patenschaften übernehmen, die Freiwilligenhelfer werden wollen, die, keine Ahnung, Blog und Podcast hören, die sowas wie du machen. Also es gibt ja Menschen, die wie ich sind, die wie ich davon träumen, das erleben wollen. Und da muss man auch einfach mit denen reden. Also das denke ich mir dann immer. Ich rede jetzt einfach mit den Menschen, die das cool finden, die was Ähnliches machen, die das verstehen und versuche nicht, die Menschen davon zu überzeugen, die einfach auf einem ganz anderen Planeten in Anführungszeichen leben. Und das ist auch schon wahnsinnig hilfreich, also aus der Position von mir oder jetzt dir, von jemandem, der sowas Außergewöhnliches macht, auch zu sagen, ich versuche gar nicht mehr, die Leute davon zu überzeugen, die das nicht verstehen oder verstehen wollen und unterhalte mich dafür mit Leuten, sei es jetzt in sozialen Medien oder sonst wo, die das Gleiche machen, weil das verstärkt auch wieder. Such dir halt einfach ein Umfeld und Menschen, die das verstehen und versuch nicht irgendjemanden davon zu überzeugen, der es eben nicht verstehen kann oder auch will.
Ja, richtig. 100% bei dir.
Deswegen sitzen wir ja auch heute hier.
Du hast es, wenn jemand mehr von dir und deiner Organisation erfahren möchte, das, was du jetzt sagst, du bist aus sozialen Medien, du treibst das, bist da sehr präsent und bringst es nach außen, dann kann man dich wo und wie finden?
Eigentlich findet man mich immer unter Affis Adventures, also Affi wie der Affi und dann noch ein S hinten dran. Adventures, also Abenteuer. Der Name kommt daher, dass der Reisebegleiter, den ich auf meiner ersten Reise hatte, das war so ein Affi, so ein Affenkuscheltier, und ich habe den Affi genannt, und der hat mich wirklich einfach diese Nacht auf diesem Flughafenklo begleitet. Ich lag dann damals mit diesem Affen in meinem Koffer und dann, das ist unser Abenteuer, Affi, das ist unser Abenteuer und wir schaffen das. Und so kam damals der Name, auch für den Blog, weil ich so dachte, okay, das Abenteuer hat hier mit dem Affi, das habe ich schon mit dem Blog gestanden angefangen. Ich habe den tatsächlich auch heute noch und er begleitet mich auch viel, nur weil immer Fragen kommen, warum der Affe, der Name von dem Tier auch so verniedlicht ist. es geht nicht um die Affen an sich und die Primaten, sondern wirklich um dieses Kuscheltier, was damals mit mir auf Reisen gegangen ist.
Ach, süß. Schön, also schön, wenn auch eine Geschichte so dahinter steht. Ne? Ja. Ich werde es auf jeden Fall verlinken, sodass, ja, die zuhören, die mehr von dir erfahren wollen, die gegebenenfalls auch genau Interesse haben, sowas zu unterstützen, auch vor Ort mal mitzuhelfen, da auf jeden Fall mit dir in Kontakt treten können, was sehr cool ist. Schön.
Dankeschön.
Ich habe zum Schluss noch zwei Fragen an dich. Und zwar die erste ist, was verbindest du mit Reisen und Freiheit?
Mit Freiheit und Reisen. Also für mich ist das immer so dieses Gefühl, atmen zu können, durchatmen zu können, tief atmen zu können und Natur. Also ich verbinde mit Reisen und Freiheit einfach die Natur und Tiere und dieses dann Atmen. Also wenn man ja wirklich irgendwo mitten im Wald steht oder auch im Busch oder irgendwo und dann tief einatmen und diese Gerüche wahrnimmt, das ist für mich so dieses absolute Gefühl von Freiheit. Und das verbinde ich natürlich immer mit Reisen, weil nach Südafrika oder auch in andere afrikanische Länder muss ich ja reisen. Und aber ich hatte das auch schon in Thailand oder in Australien, wenn ich dann wirklich irgendwo da ganz abgelegen inmitten von Natur und Tieren stehe und einfach tief einatmen, ausatmen und einfach das Gefühl habe, alles ist gut. Das ist für mich Freiheit.
Schönes Bild. Ja, kann ich sagen. Ich hatte gerade direkt den Drang einzuatmen.
Ja, du kennst es ja vermutlich auch echt, wenn du eine Ausbildung gemacht hast und du stehst einfach mal da und irgendwie nichts lenkt dich ab und du bist ganz präsent und du atmest einfach und dann kommen auf einmal irgendwelche wahnsinnigen Tiere oder das ist unbeschreiblich.
Ja, das stimmt. Kann ich wirklich nachempfinden. Das ist so, ja. Wenn du für dich 5 Jahre weiter guckst, Wo möchtest du dich gern sehen?
In 5 Jahren? Hm. Ich habe da so eine geile Liste tatsächlich, die ich jetzt abrattern kann. ich will in 5 Jahren einfach eine ganze Handvoll, also am liebsten 10 Kooperationspartner im gesamten afrikanischen Raum haben. Also ich habe mir jetzt heute schon Stationen rausgesucht, wirklich von Sierra Leone, Kamerun, Uganda, auch weil die verschiedenen Primatenarten, die halt wirklich im gesamten afrikanischen Kontinent verteilt sind, wirklich so viele bedroht sind und würde mich dann auch freuen, mich in den asiatischen Raum auszubreiten in 5 Jahren, also den Grundstein in Afrika zu legen. Aber ich war jetzt auch in Thailand und habe auch da gesehen, was da für ein Bedarf auch an Aufklärung ist mit den Tieren. Also wenn man da Affen in Kinderkleidung sieht, das ist immer so der Moment, wo ich wirklich irgendwo in der Ecke stehe und heule, weil mir das wirklich das Herz bricht, zu sehen, was das für ein Tier ist und wie das behandelt wird. Und dann auch zu sehen, okay, es gibt einfach auch da ganz viel Bedarf für nachhaltigen Tourismus, für nachhaltige Freiwilligenarbeit und auch für Stationen tatsächlich, die versuchen, Tiere aus solchen Haltungen zu befreien, die auch Freiwilligenhelfer brauchen. Also ich hoffe, mich in 5 Jahren dann nach Asien ausbreiten zu können und da ganz tolle Kooperationspartner zu finden. Ich habe schon 2 Bücher geschrieben, die noch auf Verlage warten. Also ich habe tatsächlich auch erst jetzt Anfang des Jahres zu Ende geschrieben, beide. Das heißt, ich schreibe einfach nur so schnell. Ich habe angefangen, meine Affengeschichte zu schreiben und dann kam es irgendwie raus und dann war ein Buch da und das zweite Buch da. Habe jetzt auch die Verlagsbewerbung rausgeschickt, hoffe halt, so dass in 5 Jahren meine 3 Bücher, ich bin jetzt am 3. veröffentlicht sind und das einfach ganz viele Menschen, ja, dass es ganz viele Menschen berührt hat und vielleicht auch dazu inspiriert, wirklich selbst mal aktiv zu werden. Und ich hoffe irgendwie, dass ich in 5 Jahren so ein paar meiner großen Vorbilder begegnet bin und hoffe, mal ein Gespräch mit Jane Goodall zu führen, weil die natürlich einfach, was Affen- und Primatenschutz angeht, ein unfassbares Vorbild ist. Und ich sie mir auch immer von ihrer Art zum Vorbild nehme, weil sie halt auch wirklich Menschen an Tierschutz so ranführt, dass es nicht immer nur darum geht, ihr macht das und das und das falsch, sondern versucht, die Herzen zu berühren. Also es ist so cool, die führt ja fast jeden ihrer Vorträge mit dem Schimpansengeräusch ein und steht auf der Bühne und macht dieses Geräusch und alle Leute sind schon mal tief im Herzen berührt und ich hoffe halt wirklich, mir bis dahin einen Namen im Tierschutz aufgebaut zu haben, der auch für Liebe steht und dann einmal mit ihr zu sprechen und einfach nur zu hören, wirklich, was sie zu sagen hat und mich da mit einem meiner großen Vorbilder auszutauschen.
Ach, super schöne Vision, super super, super schön, muss man echt sagen. Dieses, ja, das, also ich kann es nur sagen, man spürt von dir durchweg diese Leidenschaft, Begeisterung dafür, dass du deinen Weg gehst, dass du ein Ziel vor Augen hast, für das du einstehst, auch wenn das mit Sicherheit nicht immer leicht ist, das so aufzubauen. Ja, eine sehr schöne Vision und ja, auch cool mit den Büchern. Da wünsche ich dir auf jeden Fall Erfolg, dass die veröffentlicht werden und dass man sozusagen noch ganz viel von dir sehen, lesen, hören kann. Ja, sehr, sehr schön. Danke dafür. Danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und ja, ich gehe so ganz, ganz happy aus diesem Gespräch raus.
Ich habe auch zu danken. Mir hat es auch echt viel, viel Spaß gemacht. Also auch, dass wir uns hier vorher ganz kurz noch unterhalten haben. Mega spannend und wie gesagt, es ist unfassbar wichtig, sich ja mit Menschen zu umgeben, die das verstehen und die da ähnliche Geschichten haben. Deswegen tun mir so Gespräche einfach immer so gut und ich gehe da auch immer ganz beseelt und glücklich raus.
Ach, schön. Dann danke dir, liebe Michi, und ja, ich freue mich, mit dir gequatscht zu haben.